Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute wird uns als Predigtext ein weiterer Abschnitt aus dem Hebräerbrief vorgelegt, und zwar Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Da heißt es: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Jesus, lass uns jetzt Acht haben auf das, was du uns sagen willst. Schenk uns, dass wir dir unser Herz entgegenstrecken und dass du dieses Herz füllen darfst mit deiner Liebe, mit deinem Wort, mit dem, was wir dann mitnehmen dürfen in unseren Alltag, ja, und dann weitergeben dürfen, weiter schenken dürfen an die, denen wir begegnen. Sei du mit deinem Heiligen Geist jetzt mitten unter uns, dass wir dein Wort recht verstehen, dass wir es recht annehmen, aufnehmen und dann auch weitergeben können. Und sei du bei mir, dass ich es so weitergebe, wie es dir gefällt. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Überschrift, möchte ich es mal so sagen: Wir können zurechtgebracht werden. Wir können zurechtgebracht werden. Und zwar erstens: Ausrenkungen sind schmerzhaft. Zweitens: Zum Einrenken beruft Gott besondere Fachleute. Und drittens: Jesus will uns heilen bis hinunter in den Keller unserer Seele. Also zunächst: Ausrenkungen sind schmerzhaft. Ich selbst gehöre ja eher zu den Leuten, die mit leichtathletischen Disziplinen etwas zurückhaltend umgehen, um es mal so auszudrücken. Aber ich kenne sie auch, diese Männer und Frauen, die jeden Morgen auf der Piste sind, die Kilometer um Kilometer abjoggen, um fit und schlank zu bleiben oder es zu werden, oder zumindest meinen, dass sie das werden. Und ich persönlich fahre im Winter gelegentlich auch mal Ski. Von daher weiß ich, was es bedeuten kann, sich weh zu tun beim Sport machen. Aber bei allem Nutzen solcher Sportarten ist leider auch eben dieser Schaden nicht weit. Und wir haben es im vergangenen Winter ja auch in der Gemeinde an einigen Stellen schmerzhaft erlebt, dass Menschen mit einigen Blessuren aus dem Winterurlaub zurückgekommen sind. Man kann sich schmerzhafte Zerrungen an Muskeln und Gelenken zuziehen. Man kann sich mit dem Fuß umknicken. Man kann Bänder und Knöchel langwierig beschädigen und man kann sich sogar Gelenke regelrecht auskugeln und ausrenken. Das ist ein unvorstellbarer Schmerz. Da kommt man alleine nicht mehr weiter, da braucht man im wahrsten Sinne des Wortes handfeste Hilfe. Am besten einen Arzt, der den Arm oder das Knie wieder einrenkt, und das tut dann auch entsetzlich weh. Ich habe nur mal so eine Bänderzerrung gehabt durch einen Unfall kann man es nicht nennen. Ich bin einfach mal da so hingeschlittert und habe mir dabei das Bein so leicht andersrum umgedreht. Das habe ich 2 Jahre lang gespürt. Es gibt aber nicht nur Gelenkausrenkungen, sondern es gibt auch Ausrenkungen im Glauben. Ausrenkungen im Glauben, ja, die gibt es. Paul Humburg, der Präses der bekennenden Kirche im Rheinland während des Dritten Reiches, der aus einer tiefen Jesusliebe heraus seinen seelsorgerlichen Dienst an den Gemeinden und Pfarrern gegen die damaligen Widerstände des Naziregimes versah, der sagte seinerzeit eben in dieser Zeit in einer Predigt: Ich hatte es mir ganz anders gedacht. Ich wollte stehen in des Herrn Kraft. Aber nun, wie bin ich so schwach? Mitten im Einsatz erkaltet meine Liebe. Ich ertappe mich bei der Seelsorge, dass mein Herz nicht dabei ist. Ich wollte eine Rebe am Weinstock sein und nun bin ich wie ein Rad an einer Maschine. Alles Arbeiten für den Herrn ist so geschäftsmäßig, nur noch äußerlicher Betrieb. Das Gebet hat keine Kraft mehr. Es schafft keine Erquickung mehr. Müde sitzen wir über der Bibel. Es will das alte Gotteswort nicht mehr zu uns so reden, wie es früher sprach. Der Umgang mit dem Herrn hinüber und herüber ist erlahmt. Es fehlt das Entscheidende. Soweit Paul Humburg. Ja, auch wir Pfarrer, wir Prediger, wir Verkündiger kennen das. Wir sind gar nicht immer die vorbildlichen Hirten, die Pastoren, Pastor heißt ja Hirt, als die uns die Gemeinde gerne sehen würde. Der berühmte schwäbische Erweckungsprediger des frühen 19. Jahrhunderts, Ludwig Hofacker, der rief einmal: Es gibt so viel Selbstgerechtigkeit, nicht in der Welt, sondern hier in meinem Herzen. Zwar wird mir alles genommen, dessen ich mich rühmen könnte. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Anerkennung, ich habe noch nicht einmal eine rechte Stellung, und doch raunt es in mir: Du hast wenigstens einen rechten Ernst, wie ihn nur wenige haben. Aber nicht einmal das stimmt. Freunde, ich bin euch ein Geständnis schuldig. Wenn der lebendige Herr mich fragt, hast du mich lieb, dann kann ich in Wahrheit nichts anderes antworten als: Herr, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Das war Ludwig Hofacker. Ich würde sagen, der berühmteste Prediger, den die evangelische Christenheit in den letzten 200 Jahren hatte. Aber auch die kleinen Hirten, die wir Pfarrer und Verkündiger sein sollten, kennen die Not, von der der Apostel Paulus in Römer 2 spricht. Du rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, was das Beste zu tun sei, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle die Gebote Gottes halten, und du hältst sie selber nicht. Ja, die religiöse Schauspielerei vor anderen und oft genug auch vor uns selbst macht uns zusammen mit der tödlichen Vereinsamung, die wir als Pfarrer auch kennen, manchmal innerlich kaputt. Ähnlich wird es auch vielen Gemeindegliedern gehen, vielen Mitarbeitern gehen, vielen, die hier an verantwortlicher Stelle mitwirken, die mit Ernst Christen sein wollen, die ganz vorne stehen. Die Christen, an die der Hebräerbrief zunächst gerichtet war, wussten sehr wohl, wie nötig sie es hatten, zurechtgebracht, neu eingerenkt zu werden. Einige waren im Begriff, das Bekenntnis, die Hoffnung, das Vertrauen wegzuwerfen, vom Glauben gänzlich abzufallen. In einer Zeit, in der Christen nicht besonders beliebt waren, in der Christen auch für ihren Glauben sterben mussten. Andere wollten den Gottesdienst verlassen, wieder andere einfach matt werden, weil sie wankende Knie und lässige Hände bekommen hatten, wie es an einer Stelle wörtlich heißt. Wieder andere wollten zwar in der Versammlung bleiben, hatten aber solche Probleme miteinander, Auseinandersetzungen, Streit, Zank, dass sie einander nicht mehr lieb haben konnten. Da haben sich Gemeinden entzweit, sind auseinandergelaufen. Wieder andere ließen sich vom Zeitgeist so sehr durcheinander bringen, dass sie beispielsweise die Ehe nicht mehr richtig gesehen und praktiziert haben. Sie kamen sich einfach abgekoppelt und ausgerenkt vor. Abgekoppelt und ausgerenkt kam sich einst das Volk Israel vor, als es in ägyptischer Sklaverei schmachtete. Abgekoppelt und ausgerenkt kam sich das Volk Israel vor, als sein erster König Saul, auf den es so stolz gewesen war, von den Philistern getötet war und die Israeliten in alle Winde zerstreut waren. Aber den größten Schmerz bei dem allen empfindet jemand ganz anderes. Den größten Schmerz bei dem allen empfindet Gott selbst. Er möchte nicht fertig machen. Er möchte niemanden fertig machen, wie man einst dieses Wort übersetzt hat, das hier in unserem Predigtext wiedergegeben ist, mit: der mache euch tüchtig. Nicht der mache euch fertig, sondern der mache euch tüchtig. Eigentlich könnte man es am besten wiedergeben mit: der renke euch ein. Der helfe euch, dass ihr wieder eingerenkt werdet. Ihr, die ihr matt seid, schlaff seid, die ihr ja rausgehen wollt aus den Versammlungen, die ihr ja einfach euren Platz nicht mehr finden könnt. Der renke euch ein. Gott möchte Ausgerenktes wieder einrenken. Auch uns mit unserem träge gewordenen Christsein, das am Ausrollen ist wie ein Auto, bei dem der Motor stehen geblieben ist, weil kein Sprit mehr drin ist. Gott ist Friede, so jubilierte einst im Alten Testament der junge Gideon, als er merkte, dass Gott ihn nicht fertig machen will, sondern dass er als schwacher Mensch, der an Gott irre geworden war, von Gott als Werkzeug gebraucht werden soll. Das macht Gott, dass er in die Tiefen des Herzens von Menschen geht, die am Abknicken, am Ausgehen sind. Solche Menschen sucht Gott. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott einem Paulus, der sagt, ich schaff's nicht mehr. Ich bin am Ende mit meiner Kraft. Ich bin am Ende mit meiner Krankheit. Ich komme nicht weiter. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich will in dir, weil du schwach bist, weil du mit deiner Schwäche zu mir kommst, stark werden. Es ist unnatürlich, wenn auf unserer schönen Erde, die Gott zu seinem Lob geschaffen hat, so viel Unfriede ist, so viel Ungerechtigkeit, so viel Zerstörung. Aber noch viel unnatürlicher ist es, wenn wir Menschen, die Gott zu seinen Lebensgefährten geschaffen hat, ohne Heimweh nach ihm, ohne ihn auskommen wollen. Wenn wir sagen wollen, wir kommen doch schon gut klar. Wir sind doch eigentlich schon die ganz Frommen. Wir wissen doch eigentlich schon alles über die Bibel. Wir wissen doch schon alles über den Glauben. Wir wissen doch schon alles, wie wir mit Gott ins Reine kommen können. Lieber Gott, das musst du doch irgendeiner Weise ja honorieren in meinem Leben. Dass uns Gott trotzdem nicht links liegen lässt, sondern sich nach neuer, echter Gemeinschaft mit uns sehnt, ist der Beweis dafür, dass er ein Gott des Friedens ist. Gott macht einseitig Frieden, ohne unser Zutun. Frieden mit uns, Frieden mit dir, Frieden mit mir, indem er das Liebste, was er hat, seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus für unsere Rettung aus der Herrschaft der Sünde und der daraus folgenden ewigen Verdammnis in den Tod gibt. Diesen Jesus, seinen Sohn, lässt er sterben für dich und mich. Von Gott her ist nun eigentlich alles geklärt, was uns zum Leben dient. Nun kommt es allein darauf an, dass wir uns diesen Frieden von ihm einprägen lassen. Einprägen lassen in unsere Herzen, dass wir mit seinem Frieden, der ihn so unendlich viel gekostet hat, nicht spielen, sondern ihn ganz, ganz ernst nehmen. Dass sein Friede unser Lebensinhalt wird. Herr Jesus, danke, dass du alles getan hast, dass ich schwacher, ich glaubensmüder, ich glaubensarmer Mensch, ja, mit dir Gemeinschaft haben kann, dass ich zu dir kommen kann, dass ich zurückkehren kann, dass ich Mensch, der eigentlich mit dir gar nichts am Hut hat, der eigentlich nur an sich denkt, der eigentlich nur daran denkt, was ich kann, was ich will, was ich habe, dass ich mit dir zusammenkommen kann. Gott möchte uns dazu einrenken. Gott denkt an nichts anderes den ganzen lieben Tag und die ganze liebe Nacht, als dass er dich einrenken möchte, dass er möchte, dass du mit deinem schwachen Herzen, mit deinem schwachen Glauben, ja mit dem, ja, was zu Gott nicht passt, zu dich, zu sich hinzieht, zu sich hinholt. Dann sind wir schon beim Zweiten. Zum Einrenken beruft Gott ganz besondere Fachleute. Nach menschlichem Urteil hatten weder Mose noch David zu ihrer Zeit und in ihrer besonderen Situation überhaupt eine Chance. Menschlich gesehen wären die überhaupt noch nicht mal erwachsen geworden. Mose nicht, als er als Baby in den Wassern des Nils in seinem Kästchen schaukelte. Aber dann hat Gott Mose aus dem Wasser gezogen, ausgerechnet durch die Pharao-Tochter, und ihn zum Hirten für Israel gemacht. Und auch David hatte keine Chance, als er in der Wüste von Saul verfolgt wurde, von seinem großen Heer. Gott aber hat David dazu bestimmt, dass er, das Hirtenbüblein, das Volk Israel als König weiden sollte. Gott hat etwas aus diesen Menschen gemacht, aus diesen schwachen Menschen. Die hat er aufgebaut, die hat er aufgerichtet zu dem, was er im Blick hat. Und das sieht er auch bei dir. Er sieht bei dir, was du sein darfst für ihn und was er aus deinem Leben machen möchte. Aber dazu musst du schwach sein und mit deiner Schwäche zu Gott kommen und sagen, du, füll du mich aus. Füll du meine Schwäche aus. Das alles war nur wie eine Vorankündigung für den großen Hirten der Herde, den Gott von den Toten heraufgeführt hat. Was in Israel erwartet und durch die Propheten angekündigt worden war, dass noch einmal einer wie Mose, noch einmal einer wie David kommt, um wirklich den Frieden Gottes auf diese Erde zu bringen, das hat Gott zur Tat werden lassen. Der Gott des Friedens hat unseren Herrn Jesus Christus als den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt. Er hat es deutlich gemacht, von dem könnt ihr Entscheidendes erwarten für euer Leben. Den habe ich zu meinem Fachmann, zu meinem Helfer ohnegleichen für dich bestimmt. Hirten, so wie Gott sie meint, suchen nach dem Verlorenen. Der gute Hirte, der hält seinen Kopf hin, wenn der Wolf kommt. Der hält seinen Kopf hin für das eine Schaf. Nicht für die 99 anderen, für das eine Schaf, für dich hält er den Kopf hin. Suche nach dem Verlorenen, nach denen, die abgekoppelt haben. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das sagt er nicht nur, das bringt er auch selbst bis zum bitteren Ende durch. Der gute Hirte lässt die 99 Schafe in seiner Nähe stehen, um dem einen verirrten Schaf nachzugehen, ohne Wenn und Aber. Es lässt ihm keine Ruhe, wenn da einer fortgelaufen ist und nicht nach Hause findet. Es lässt ihm keine Ruhe, wenn du den Weg nach Hause nicht findest, den Weg zu Gott nicht findest. Er denkt nur an dich, glaub mir's, nur an dich, wenn du da draußen stehst und nicht weißt, wie du zu Gott finden kannst. Gibt es außer mir bei uns solche Christen, die eigentlich oft nur dem Namen nach noch Christen sind? Dann hören wir es doch miteinander. Für uns, für dich und mich hat Gott Jesus von den Toten herausgeholt. Für dich und mich. Er hat weniger an den Sohn gedacht als an dich und an mich. Das muss man sich mal vorstellen. Weniger an den eigenen Sohn als an dich und an mich. Dass wir da rauskommen aus unserem Elend. Er hat ihn uns als lebendigen Hirten gegeben. Als großen Hirten, der kein Verlorenes übersieht, dem kein abgekoppelter und ausgerenkter unwichtig ist. Aber vielleicht sagst du, da gibt es einen, der rüttelt an meinem Herzen. Und er sagt mir ständig, was sich hinter deiner frommen Fassade alles abspielt an Gedanken, was sich hinter meiner Glastür alles abspielt an Gehässigkeiten, an Sticheleien, an verletzender Gleichgültigkeit, an einem Wust von Dingen, von Unrat, die Jesus bloß ekeln kann. Das ist zu viel, als dass Jesus noch einmal bei mir all das Ausgerenkte einrenken könnte und wollte. Da rüttelt einer an mir und sagt, du kannst mit Gott gar nicht mehr ins Reine kommen. Da ist so viel Schmutz, da ist so viel Unrat, da ist so viel Unordnung in deinem Leben. Hör nicht drauf. Der da rüttelt, ist der Teufel. Das sagt Jesus ganz klar. Das ist der Teufel, der dich abhalten will, dass du eingerenkt werden kannst. Denn Jesus wartet ja nur darauf, dass du so wie du bist, so wie du ausgefüllt bist mit all diesen Dingen, die dich von Gott fernhalten, dass du so zu ihm kommst. Und dass du das vor ihn bringst, dass du das in seine Nähe bringst, dass du das von ihm reinigen und heiligen lässt. Dann hör doch, was hier schwarz auf weiß gesagt ist. Gott hat Jesus von den Toten heraufgeführt, durch das Blut des ewigen Bundes. Als Jesus gestorben ist, da hat er, wir hören es bei jeder Abendmahlsfeier und gleich werden wir es auch wieder hören, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, sein Blut für uns und für die vielen zur Vergebung der Sünden vergossen. Er hat es für Sünder als das Blut des neuen Bundes vergossen. Für Sünder. Zum Abendmahl sind die Sünder eingeladen. Für dich und mich hat er sein Blut vergossen. Für die, bei denen es nicht geordnet zugeht, bei denen es unordentlich zugeht, bei denen Dinge schiefgelaufen sind, ausgerenkt sind. Für dich und für mich hat er sein Blut vergossen. Für die hält er diese Gemeinschaft bereit. Für den großen Hirten der Schafe, für den großen Fachmann für Verlorene gibt es keinen einzigen hoffnungslosen Fall. Keinen einzigen hoffnungslosen Fall. Du bist bei ihm richtig, wenn du voll bist mit anderen Gedanken, die nicht zu Gott passen. Dann bist du bei ihm richtig, wenn du bei ihm landest und sagst, Herr Jesus, du kannst das ordnen, du kannst das sortieren, du kannst in meinem Leben Ordnung bringen. Und damit sind wir beim Dritten. Jesus will uns heilen bis hinunter in den Keller unserer Seele. Bis dahin, wo wir selber gar nicht mehr reinschauen können. Jesus will uns heilen bis hinunter in den Keller unserer Seele. Es kommt leider viel zu selten vor, dass Menschen ernsthaft fragen, was willst du, Gott, von mir? Wir wissen ja meistens alle schon sehr gut selber, was Gott von uns zu erwarten scheint oder meint. Es ist aber etwas Erhabenes, wenn so etwas in unserer Welt geschieht, dass Menschen nicht selbstsicher meinen, was ich tue, das ist schon recht, ich weiß das schon genau, ich habe das schon alles abgeklärt und abgecheckt, wie das in meinem Leben werden soll. Ich habe meine Lebensplanung schon gemacht, das ist alles in Ordnung, da kann Gott nichts gegen haben. Es freut die Engel Gottes im Himmel, wenn ein Mensch betet, wenn du betest, lehre mich Gott, tu nach deinem Wohlgefallen. Herr Jesus, all das, was ich mir an Plänen gemacht habe, all das, was in meinem Leben schon fertig zu sein schien bisher, all das stelle ich zur Disposition. Und zwar nicht zu irgendwelcher Disposition, sondern zu deiner Disposition. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir, dass du es sortierst und dass du es ordnest und dass du es lenkst und leitest nach deinem Bild. Aber dann bleibt ja immer noch unsere schreckliche Erfahrung. Der Apostel Paulus hat sie in die elementaren Worte gefasst: Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Schreibt der Apostel Paulus: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Gibt es denn darum etwas noch Größeres, als dass ein Mensch bittet: Lass, o Herr, mich Gutes tun? Ja, es gibt noch Größeres. Es gibt viel Größeres als das. Als einst Jesus mit den Pfarrern seiner Zeit, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, ernst redete, da sagte er ein schreckliches Wort. Er sagte: Ihr seid wie übertünchte Gräber. Nach außen sehen sie hübsch aus, aber innen sind sie voll Unrat und Totengebeine. Der Gott des Friedens will durch und durch heiligen. Da drin. Also er hätte überhaupt nichts gegen die gehabt, die voll Totengebeine waren und voll Unrat. Wenn die gesagt hätten: Ja, Herr Jesus. Ja, Herr Jesus, hier hast du mein Herz voll Unrat und Totengebeine. Mach du doch draus, was du dir vorstellst. Das haben diese Menschen damals nicht getan. Sie wussten es besser als Jesus. Aber der Gott des Friedens will durch und durch heiligen. Das ist der Sinn, das ist der Auftrag, das ist die Aufgabe des guten Hirten. Er will von uns nicht bloß Gehorsam, Leistung, Anstand, Hilfreiches, weitermachen wie bisher, immer weiter, im Gleichschritt marschieren. Nein, er will in uns das schaffen, was ihm gefällt. Und dazu braucht er den Raum in unserem Herzen. Dazu braucht er unser Leben. Dazu braucht er, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Dass wir sagen: Es ist nicht alles fertig, es ist nicht alles voll, sondern du füllst mich. Es ist doch so viel notvolle Zerrissenheit ganz tief in uns. Wir merken es am besten, wenn wir einmal ganz weit weg, ganz für uns sind, im Urlaub vielleicht, irgendwo, was weiß ich, wo wir hinfahren. Dort, wo wir keinem mehr begegnen, der uns kennt oder zumindest meinen das. Oft begegnen wir ja gerade im Urlaub interessanterweise irgendwelchen Leuten, die wir gut kennen. Da kommt dann meist all das mit einem Schlag aus uns heraus, was tief in uns steckt, an Sehnsüchten, an Verlangen, an Hunger nach Urlaub von Gott sogar. Jesus aber will uns heilen bis dort hinunter in den Keller unserer Seele. Er sagt: Ich sehe, was in deinem Leben nicht stimmt. Auch das, was du selber noch gar nicht aussprechen kannst. Auch das, was du selber noch gar nicht erkannt hast. Auch da, wo du selber noch ganz blockiert bist vor mir. Ich sehe, was du brauchst. Ich sehe, womit ich dich füllen kann. Ich sehe, wie du geheilt werden kannst, bis in den Keller deiner Seele. Jesus will es bei uns so weit bringen, dass wir gemeinsam mit ihm zu Gott sagen können, ohne Schauspielerei und ohne Hintergedanken: Ja, deinen Willen, Herr, tue ich gerne. Deinen Willen. Ich lasse mir das gefallen, dass du deinen Willen in mein Herz legst und dass ich dann sage: Deinen Willen tue ich gerne. Ob das wirklich möglich ist bei mir? Aber ja, es ist möglich. Der Gott des Friedens, dem Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit gebührt, dessen Lobpreis von den Engeln und von der großen Schar aus allen Nationen, Völkern und Zungen gesungen wird, der möchte dich und auch mich einmal in diesem Chor dabei haben. Stell dir vor, dieser Gott, der denkt an nichts anderes als daran, dass du da hinkommst, dass du zu ihm kommst, dass du bei ihm landest. Der möchte nicht irgendwelche vordergründige Frömmigkeit, nicht irgendwelches Christsein, der möchte nicht irgendwelches Gottesdienst absitzen, der möchte nicht irgendwelches frommes Gefasel haben, sondern der möchte, dass du bei ihm ankommst, dass du mit ihm Gemeinschaft hast, dass du dich freust, bei ihm zu sein. Daran denkt er den ganzen Tag und die ganze Nacht, wie du das schaffst, wie du da ankommen kannst. Dass wir miteinander nur staunend jubeln können über dem, was Gott auch an dir und an mir getan hat durch Jesus Christus. Lass ihn das doch tun. Öffne ihm doch dein Herz und sag: Du, das gehört alles dir. Alles, was ich mir ausgedacht habe, alles, was ich bisher mitgeschleppt habe, all das, von dem ich gedacht habe, das ist in Ordnung, das ist gut so, wie es bisher gelaufen ist, all das soll dir gehören, Herr Jesus. Lass ihn heilen und führen, auch da, wo du schon gar nicht mehr durchblickst, wo du schon gar nicht mehr reinblickst, in den Keller deiner Seele. Überlass ihm die Wahl der Wege und Mittel, die dein Leben ja zu seinem Ziel bringen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.